Willkommen zurück zum Daily Brief. Hier ist Lena Vogel
und Felix Hartmann. Schön, dass du wieder dabei bist. Wir schauen heute wieder auf Produkte, die gestern gestartet sind und suchen uns die raus, bei denen ein klares Problem, ein wirklich unterscheidbarer Lösungsansatz und etwas Belastbares aus der Diskussion zusammenkommen.
Und unser roter Faden heute ist eigentlich ein einziger. KI macht immer mehr Arbeit für uns, minus Code, Notizen, Analysen. Aber der Knackpunkt ist fast immer dieselbe Frage: Wer behält eigentlich die Kontrolle und die Übersicht?
Genau. Wir fangen bei Coding-Agenten an. Dann geht es um 3 Mac-Apps, die winzige Kontrollflächen an den Bildschirmrand verlegen. Dann darum, was aus KI-Chats überhaupt übrig bleibt. Und am Ende darum, wenn Analyse von ganz allein läuft.
Los geht's mit AirUncode. Das ist eine lokale Agent-Runtime für echte Softwarearbeit. Die Kernidee, du betreibst mehrere Coding-Agents parallel auf deinem eigenen Rechner, bringst deine eigenen API-Keys mit und kannst zwischen Cloud und lokalen Modellen wechseln und zahlst direkt beim Provider ohne Tokenaufschlag.
Das klingt erstmal nach Infrastruktur-Details, aber die Philosophie dahinter ist spannend. Der Builder sagt in seiner Vorstellung, er wollte nicht, dass sein ganzer Coding-Workflow von einem einzigen KI-Unternehmen, einem einzigen Abo oder einem einzigen Modell abhängt. Die Idee? Die Runtime ist die stabile Schicht, das Modell ist austauschbar.
Das ist eine grundsätzlich andere Herangehensweise als die meisten Tool-Ecosystems, wo du an einen Anbieter gebunden bist. Was die Runtime dann konkret macht, sie scannt dein Codebase, lässt Agents Lösungen diskutieren, editiert Dateien, führt Tests aus und versucht, fehlgeschlagene Tests automatisch zu reparieren. Veröffentlicht ist das für Windows, macOS und Linux.
Und es gibt noch eine zweite Säule, die auf den ersten Blick überrascht. FiCore, eine native Vulkan 3D-Runtime für KI-gestützte Spielentwicklung. Die Begründung des Builders ist nachvollziehbar. Er wollte, dass Agents echte Engine-Fähigkeiten haben, statt Rendering, Terrain, Physik und Ähnliches jedes Mal von Null aufzubauen.
Was ich wichtig finde, das sind alles Aussagen des Makers. Das ist der Pitch, nicht ein verifiziertes Ergebnis. Und genau da kommt die Community ins Spiel. Und die war bemerkenswert kritisch.
Ja. Der beste Kommentar kam von jemandem, der sagt, der Teil, über den ich mehr hören will, sind mehrere Agents parallel im selben Repo. Und die Begründung trifft einen echten Schmerzpunkt. Das Versagen, das er immer wieder erlebt, ist nicht schlechter Code. Es ist eine zweite, korrekte Implementierung von etwas, das das Repo längst hatte. Jede Session startet ohne Vorwissen. Das Ergebnis liest sich im Diff völlig in Ordnung. Aber es gab das schon.
Und dann stellt er die entscheidende Frage: Findet die Debatte zwischen den Agents statt, nachdem alle gelesen haben, was schon da ist? Oder streiten die über Ansätze, bevor irgendeiner geprüft hat, ob es sowas schon gibt?
Das ist eine technische Frage, die über AirUncode hinausgeht. Wenn du Agents parallel laufen lässt, brauchst du irgendeine Form von geteiltem Repo-Wissen. Sonst multiplizierst du vielleicht nur dein Problem. Und dieselbe Person hatte Bedenken beim Self-Healing. Ein grüner Test sagt dir nicht, dass die Reparatur in der richtigen Schicht passiert ist.
Also, AirUncode ist für Entwickler, die Anbieter Unabhängigkeit und lokale Kontrolle wollen und bereit sind, Parallelität selbst zu orchestrieren. Es ist laut Builder noch am Anfang, er baut gerade die PWA um und eine Community mit Forum. Die offenen Fragen sind real, wie das geteilte Wissen funktioniert und wie gut das Self-Healing wirklich ist.
Und das führt perfekt zum nächsten Thema, weil die Community-Diskussion bei AirUncode ja genau das Problem beschreibt. Agents produzieren mehr Code, als du lesen kannst. PR Lens von Colty ist genau auf dieses Folgeproblem gemünzt.
PR Lens zeichnet animierte Architektur- und Datenflussdiagramme von jedem Codebase und jedem Pull-Request. Die Idee, du siehst die Änderung, bevor du auch nur eine Zeile Code gelesen hast. Der Maker formuliert es so: Agents schreiben jede Woche mehr Code, aber wir müssen ihn trotzdem verstehen und zeilenweises Lesen ist keine effiziente Methode mehr.
Und die Ausführung ist konkret. Ein eigens geschriebener Renderer für Agent-Diffs. Jeder Pull-Request bekommt ein animiertes Diagramm, in dem Änderungen, Ergänzungen und Löschungen farbcodiert sind. Und es bewegt sich. Man sieht einem Request buchstäblich dabei zusehen, wie er durchs System reist, statt vor einer Diff-Wand zu sitzen.
Verfügbarmachung, es läuft als GitHub-Action auf der CLI oder als Skill für deinen Coding-Agenten. Open Source unter MIT funktioniert mit jedem Modell, das du mitbringst. Der Maker beschreibt den Alltag bei Colty so: Agents liefern einen PR, das Diagramm landet mit dabei und er weiß, was sich bewegt hat, bevor er eine Zeile Diff liest.
Die Diskussionslage ist hier wirklich vielschichtig und es sind fast alles sinnvolle Fragen, keine Lobhudelei. Ein Nutzer betreibt ein Projekt, bei dem KI-Agents gegeneinander Spiele spielen lassen. Und nach genug Agent-Commits verliert er den Überblick, was sich geändert hat. Das ist genau der Anwendungsfall.
Dann ein Solo-Founder, der gar keine PRs macht, aber trotzdem das Problem hat, nach einer langen Serie von Agent-Änderungen über eine Rust-Desktop-App, eine C-Sharp-API und ein React-Frontend verliert er leise die Form seiner eigenen Codebase. Die Teile, die er selbst geschrieben hat, sieht er noch. Die Teile, die er nur angeleitet hat, weniger.
Seine Fragen sind präzise. Kann die Baseline auch das System zeigen, wie es gerade steht, statt nur, was eine bestimmte Änderung bewegt hat? Und geht das über Sprachgrenzen hinweg, ein Tauri-Command in Rust und der TypeScript-Aufrufer auf der anderen Seite? Oder ist das Diagramm pro Sprache gescoped?
Weitere offene Punkte aus der Diskussion. Wie verhält sich das bei Config- und Infra-Dateien, die eine völlig andere Form haben als Logic-Changes und vermutlich schwer sinnvoll zu rendern sind? Was ist die maximale Dateizahl? Und meines eine sehr berechtigte Frage, ist das Diagramm selbst von der LLM-Intelligenz abhängig oder sind die Renderings bei PR-Lens fest kodiert? Die Zuverlässigkeit des Tools selbst ist also noch nicht geklärt.
Fazit zu diesem Blog. Beide Produkte adressieren die gleiche Krise von zwei Seiten. Aaron Code sagt, ich kontrolliere, wie Agents laufen, lokal, parallel mit meinen Keys. PR-Lens sagt, wenn die Agents ohnehin liefen, kontrolliere ich wenigstens, was ich davon verstehe. Beides sind frühe, aber durchdachte Antworten. Und beide haben denselben blinden Fleck gemeinsam. Nicht verifiziert, wie gut sie in großen, realen Codebases funktionieren.
Dann bleiben wir beim Thema Kontrolle, aber wechseln die Plattform. Drei macOS-Apps, die winzige Kontrollflächen an den Bildschirmrand bzw. in die Notch verlegen. Fangen wir mit Taki an, weil die Metapher am anschaulichsten ist.
Taki ist eine native macOS-Notizen-App, die als dünner Streifen am Bildschirmrand schläft. Du greifst hin, die Notiztitel, seitlich gedreht, damit du sie lesen kannst, ohne zu öffnen. Fahren aus. Öffnest eine, schreibst, die anderen bleiben am Rand, lokal, verschlüsselt.
Und dann die Besonderheit, ein KI-Agent, der drin wohnt. Du hältst Option-Leertaste und sprichst mit deinen Notizen, ohne den Bildschirmrand zu verlassen. Es gibt Konnektoren zu Gmail, Google Calendar, Docs, Sheets, GitHub und Notion, plus Preis $12 im Monat. Eine Notiz ist gratis. Läuft ab macOS 15 auf Apple Silicon und Intel.
Der Bilder sagt, er hat es gebaut, weil er als Gründer in verstreuten Notizen, Ideen, Feedback und Erinnerungen unterging. Jedes gute Produkt fängt mit einem eingefangenen Gedanken an, aber seiner ging verloren. Er nennt Taki eine stille Assistentin. Die Community griff genau diese Zurückhaltung auf. Während jede andere Notizen-App um deine Aufmerksamkeit kämpft, versteckt sich diese bewusst, bis du sie brauchst. Ein Kommentar sagt, diese Zurückhaltung sei härter zu designen, als es aussieht.
Aber die kritischen Fragen fehlen nicht. Eine Person fragt konkret, wo sitzt die Grenze zwischen Lokal und Cloud? Die Notizen sind lokal und verschlüsselt, aber plus tappt in die besten LLM-Modelle. Ruft der Agent nur ein Cloud-Modell, wenn du explizit etwas fragst, oder liest er deine Notizen im Hintergrund, um Aktionen vorzuschlagen? Diese Grenze ist im Quellmaterial offen.
Auch offen Windows. Mehrere Kommentare fragen danach. Und eine Preisfrage ist interessant. Eine Person findet, zu viele Features sitzen hinter der Zahlung, sodass man bezahlen muss, um wirklich zu sehen, was Taki kann. Und fragt, warum nicht gleich ein reines Abo-Modell? Alles nicht beantwortet im Material.
Weiter mit Assist. Gleiche Idee, anderer Fokus. Annotieren per Stimme. Du hältst die Optionstaste, zeichnest auf deinen Bildschirm und sprichst dabei. Ein lokales Modell, MiswaKit auf Apple Silicon, transkribiert dich. Und am Ende hast du einen annotierten Screenshot zusammen mit einem optimierten Prompt, den du kopieren und an Codex, Cloud Code oder was auch immer senden kannst.
Der Ursprung ist sehr nachvollziehbar. Der Bilder, Abhishek, hat es vor zwei Wochen aus Frust gebaut. Sein Prozess war, natives Mac-Screenshot-Tool, zuschneiden, Bild an Codex schicken, langen Prompt tippen. Einmal okay, aber wenn du das 100-mal am Tag machst, wird es frustrierend. Bei Assist hältst du Optionen, annotierst und sprichst und alles passiert im Notch.
Drei Workflows in einem, Sprachannotation, saubere Vollbild-Screenshots mit Control-Option und einem Schnelleditor, der unter der Notch erscheint, minus Crop, Blur, Rahmen und eine Clipboard-Historie, in der kopierter Text neben deinen Screenshots liegt, filterbar nach All, Text und Images. Preis $20 einmalig, kein Abo, alles lokal. Es gibt gar keinen Server, betont der Bilder.
Die Datenschutzdetails sind tatsächlich gut. Die Sprachtranskription läuft lokal mit WhisperKit. Rohaudio bleibt nur im Speicher, bis die Transkription fertig ist und wird nie gespeichert. Das half einer Person in der Diskussion konkret, die an Karpaltunnel-Syndrom leidet. Für die ist das Tippenersparen der Annotation eine echte Erleichterung.
Aber es gab auch eine sehr scharfe Sicherheitsbemerkung, eine Clipboard-Historie ist, ob du sie so designt hast oder nicht, ein Secrets-Depot. Jeder pastet irgendwann einen API-Key oder ein Passwort aus einem Manager und dann liegt das im Notch wiederverwendbar. Die Frage, erkennt und überspringt Assist sowas oder gibt es zumindest ein einstellbares Retentionsfenster? Darauf finden wir keine Antwort im Material.
Eine Frage noch aus der Diskussion. Wie unterscheidet sich das von Whisperflow? Auch das bleibt offen. Also, Assist ist für Leute, die viel mit Coding-Agenten arbeiten und Screenshots plus Erklärung als Prompt verschicken, einmalig $20 ist ein fairer Deal, wenn die lokalen Datenschutzversprechen halten.
Dritter im Bunde, Remind. Das Problem kennt jeder, du bist tief in der Arbeit und merkst, dass du 7 Minuten zu spät zu deinem Zoom-Call bist. Remind nimmt beim Meetingbeginn den ganzen Bildschirm ein, auf jedem Display mit einer KI-generierten Briefing-Karte und einem Ein-Klick-Join-Button.
Das Briefing ist der eigentliche Unterschied zu einer simplen Erinnerung. Remind verbindet sich mit Google- oder Microsoft-Kalendern und optional kommen E-Mail, Slack und Notion dazu. Im Beispiel auf der Website steht dann nicht nur Partnership Review 10 Uhr, sondern wer dich trifft, was auf der letzten Call besprochen wurde, was in E-Mails und Slack ungeklärt ist. Supportet Zoom, Google Meet, Teams und WebEx.
Preis $19,99 pro Jahr mit 7 Tagen kostenloser Test über den Mac App Store. Der Bilder sagt, es geht ihm nicht darum, den Kalender zu ersetzen, sondern dich arbeiten zu lassen, ohne die Uhr zu beobachten und dich dann zum exakt richtigen Zeitpunkt zu holen.
Die Diskussion war hier kürzer, aber die Richtung stimmte. Eine Person nennt es hilfreich für Menschen mit zu vielen Projekten oder Clients und viel Kontextwechsel. Die Grenzen sind dieselben wie bei den anderen beiden, nur macOS 14 Plus und die Briefing-Qualität hängt daran, wie gut die KI die Kontexte wirklich zusammenbringt, was wir nicht verifiziert haben.
Wenn man die drei zusammensieht, ist das Muster schon auffällig. 3 Teams haben unabhängig entschieden, dass die Kontrollfläche nicht ein weiteres Fenster sein soll, sondern ein minimaler Punkt am Bildschirmrand, den Notch, der Rand, der Vollbildmoment. Alle 3 lokal first oder mit lokalen Komponenten, alle 3 mit der gleichen offenen Frage nach der Datenschutzgrenze und der Verfügbarkeit auf anderen Plattformen.
Genau. Und jetzt kommen wir zu einer Frage, die mit all dem zusammenhängt. Wo bleibt eigentlich das, was du mit KI machst? Chats verschwinden, sobald du den Tab schließt. Und dazu passt Clipnote.
Clipnote ist im Kern eine simple Antwort auf ein echtes Problem. Deine ChatGPT- und Cloud-Gespräche sind weg, sobald du den Tab schließt. Bei Clipnote sagst du deiner KI einfach Save this über MCP angeschlossen oder du pastest den Inhalt manuell und er wird sofort gesichert.
Der Bilder beschreibt seinen Ausgangspunkt so. Er hat den Überblick über alles verloren, was er mit KI erstellt hat. Code-Snippets, Entwürfe, Ideen, verstreut über Chatfenster ohne Möglichkeit, sie zu speichern, zu organisieren oder zu teilen. Clipnote ist ein Ort, an dem KI-generierte Inhalte landen, in Collections organisiert werden und mit einem teilbaren Link veröffentlicht werden können.
Und der Funktionsumfang ist, wenn man genau hinschaut, deutlich mehr als ein Notizblock. Es gibt 3 Formate, reinen Text, Markdown und HTML. Bei HTML kann die KI dir tatsächlich interaktive Dinge bauen, ein Trinkgeldrechner, ein Schere-Stein-Papier-Spiel und Clipnote speichert das so, dass du es per URL öffnen und zeigen kannst, nicht als toten Text.
Dazu Versionierung, wenn du etwas überschreibst, alte Versionen bleiben wiederherstellbar. Papierkorb mit 30 Tagen Rückholfrist. Und die KI kann bestehende Clips per Name referenzieren. Du sagst, nimm den Kyoto-Reiseplan von letzter Woche und schlage zusätzlich Onsen-Hotels in der Gegend vor. Und die KI lädt den Inhalt, um darauf aufzubauen.
Für die Verbindung mit Claude reicht ein Klick auf einen Button, keine Passwörter oder API-Keys. Für ChatGPT brauchst du Developer-Mode in den Plänen Plus, Pro, Business, Enterprise oder Edu, kostenlos startbar.
Die Community-Fragen sind wieder die interessanten. Eine Person lobt den Save This Flow via MCP als den klugen Teil, deutlich weniger Reibung als Copy-Paste in eine separate App und hat dann sofort eine scharfe Sorge, der teilbare Link. Viel von dem, was aus einem KI-Chat heraus gespeichert wird, ist unfertig oder enthält etwas, das man nicht versehentlich öffentlich haben will. Gibt es Ablaufdatum oder Zugriffsregeln oder sind die Links permanent und offen für jeden mit der URL?
Was das Material darauf antwortet, MCP-Saves sind privat per Default. Eine Person im Thread nennt genau das die richtige Entscheidung gegen einen Day-One-Leak. Aber die konkrete Frage nach Expiry oder Zugriffssteuerung auf geteilten Links bleibt offen. Das ist ein echter Punkt für jeden, der Clipnote für Arbeit nutzen will.
Eine weitere Frage im Thread. Kann Clipnote gespeicherte Gespräche nach Thema oder Projekt organisieren? Die Antwort aus dem Produktmaterial ist ja. Es gibt Collections, die mehrere Clips zu einer publizierbaren Seite bündeln und Suche. Aber die tiefe Frage, ob die Organisation automatisch geschieht, bleibt unbeantwortet.
Bleiben wir beim Thema Stimme, aber in einer anderen Ecke. Scriptly, ein iOS-Teleprompter-App, gesteuert durch deine Stimme. Der Maker Jason beschreibt den Frust klassischer Teleprompter. Du musst dein Sprechtempo an eine starre, voreingestellte Scrollgeschwindigkeit anpassen. Entweder jagst du dem Text hinterher oder pausierst unpassend.
Scriptly dreht das um. Der Text bewegt sich in deinem Tempo, weil die App deiner Stimme folgt. Dazu kommen klassische Teleprompter-Werkzeuge, lokale Speicher-Privacy und eine Writing- und Organisationsumgebung für Skripte. Der Builder will, dass du nicht mehrere Apps jonglierst für Planung, Skript und Aufnahme.
Es gibt Apple Watch-Steuerung, mit der du Aufnahme startest und stoppst und den Teleprompter-Text anpasst, ohne zum Handy zu greifen. Die App ist aktuell in Public Beta über Testflight. Der Maker sagt, er wollte etwas Natives, Schnelles und Intuitives ohne Ablenkung.
Die Community-Reaktion ist ehrlich und kurz. Ein Android-Nutzer fragt direkt, ob Android auf der Roadmap steht oder ob die Spracherkennung an iOS-APIs gebunden ist. Und sagt, diese App sei fast ein Grund, über ein iPhone nachzudenken, weil der Teleprompter bei seinen kurzen Gründervideos immer der schwächste Punkt sei. Und dann die technische Kernfrage. Wenn ich vom Skript abweiche für einen Satz, nimmt die App wieder dort auf, wo ich war, oder wartet sie auf der letzten Zeile? Beides offen im Material.
Und ein Kommentar, der fast schon ironisch ist, eine Video-App und dann wurde kein Demo-Video auf Product Hunt hochgeladen. Das ist eine faire Kritik für ein visuelles Produkt.
Und dann noch Bloop, das thematisch ein bisschen abseits liegt, aber perfekt in den Blog passt. Es geht darum, dass Kreative oder in diesem Fall Musiker ein Ergebnis brauchen, das man weiterverwenden kann, nicht nur etwas Hübsches.
Bloop ist ein macOS Musikvisualizer. Er hört Systemaudio oder Mikrofon und rendert in Echtzeit mit 8 verschiedenen Shader-Skins. Jeder Frame reagiert auf das, was tatsächlich spielt. Es gibt einen Mini-Player, der über anderen Apps bleiben kann, einen Visualizer in der Menüleiste und den entscheidenden Part. Du kannst eine MP3-Playlist reinwerfen und das Ganze als fertiges Video exportieren.
Der Builder erzählt ehrlich, was am längsten gedauert hat. Nicht das Audio, sondern einen Skin lebendig zu machen. Er hat den letzten 4-mal neu gebaut. Fließende Tinte, organische Wellen, dann ein Ring aus 256 Punkten mit Federkopplung, der nach außen drückt und zurückrelaxt und am Ende umbenannt. Er hatte ihn Black Hole genannt, aber der Name beschrieb das Gegenteil von dem, was auf dem Bildschirm passiert. Nichts wird hineingezogen, die Kontur wird nach außen gedrückt und hinterlässt Spuren. Jetzt heißt er Wake.
Preislich transparent. 2 Skins, Glossy und Contour, sind dauerhaft kostenlos. Und der Builder betont, das sei die volle App, keine Trial. Der Rest kostet einmalig, kein Abo. Limits, nur Apple Silicon, kein Intel, nur macOS, keine Windows-Pläne. Und er sagt selbst, es ist ein Visualizer, kein Audio-Editor.
Die Community-Diskussion ist nett, aber nicht tief. Eine Person greift die Umbenennungsanekdote auf als Beispiel für etwas, das man nur nach stundenlangem Hinsehen merkt und spekuliert, dass Menschen eher ruhige Skins für Hintergrund- oder Fokusmusik und chaotischere wie Wake für harte Beats wählen würden. Ein anderer fragt nach einer Apple TV-Version und ein Kommentar wünscht sich andere Farben. Nichts davon ist substanziell kritisch, aber die echte offene Frage ist die gleiche wie überall. Wie gut ist es in der Praxis bei verschiedenen Musikstilen? Dafür gibt es keine Daten.
Das war unser dritter Block, Clipnote, Scriptly, Bloop, 3 unterschiedliche Antworten auf dieselbe Frage, wie mache ich aus etwas Flüchtigem, einem KI-Chat, einer gesprochenen Zeile, einer Musik, ein dauerhaft verwertbares Artefakt. Bei Clipnote ist es der gespeicherte Clip mit URL, bei Scriptly das sauber aufgenommene Video, bei Bloop der exportierte Musikvisualizer.
Und das führt uns zum letzten Block, wo das Muster noch einen Schritt weitergeht. Wenn KI Routinearbeit übernimmt, willst du am Ende auch regelmäßige Ergebnisse, nicht nur einmalige. Fangen wir mit Routines bei Databox.
Databox hat über die letzten Monate eine Agentic Analytics Plattform aufgebaut und Routines ist das vierte Puzzleteil. Der Werdegang, zuerst der Analyst Genie, du stellst eine Frage zu deinen Live-Daten und bekommst eine fertige Antwort. Dann Artifacts, die daraus polierte, teilbare Berichte machen. MCP bringt deine Daten in die LLM-Tools, die du ohnehin nutzt. Skills machen deine Analyseweise wiederholbar.
Und Routines ist der Schritt, der den Menschen aus der Schleife nimmt. Zumindest aus dem jemand muss dran denken. Du gibst dem AI-Analyst einen Prompt und einen Zeitplan. Er läuft gegen Live-Daten, bereitet die Analyse oder den Bericht vor und liefert ihn per E-Mail, Slack oder in-App. Pete von Databox beschreibt das alte Muster, das es ersetzt. Jemand zieht die Zahlen, findet heraus, was sich bewegt hat, schreibt es auf, schickt es herum. Das Team redet ein paar Tage später darüber. Die nächste Runde kommt, wenn diese eine Person Zeit hat, meist eine Woche oder einen Monat später.
Die Details, die die Community am meisten hervorgehoben hat: Erstens, jede Ausführung zieht frisch aus den verbundenen Live-Daten, nicht aus einer gekachten Kopie der letzten Antwort. Eine Person sagt, genau deshalb können sie dem Ergebnis, heute hat sich nichts geändert, wirklich vertrauen. Zweitens, du kannst einen bestehenden Chat oder ein Artefakt mit einem Klick in eine Routine umwandeln, ohne Anweisungen neu zu schreiben. Drittens, jeder RAN wird gespeichert und ist durchsuchbar. Du kannst also nachschlagen, was der Check letzten Dienstag sagte, statt durch Chat-History zu scrollen.
Und ein Punkt, den ich stark finde. Routines sind nicht nur zeitgesteuert, sondern auch per Webhook triggerbar. Eine Person im Thread betont, dass das eventbasierte Option Routine feuert, sobald eine Kampagne endet oder ein Schwellenwert erreicht wird. Genau die Automationsschicht ist, die man sonst selbst bauen müsste.
Eine Person bringt den Vergleich auf den Punkt, der das Thema zusammenfasst: Routines versus Cron Job. Ein Cron Job läuft ein Skript auf einem Timer, macht keine Begründung und gibt dir jedes Mal dieselbe Art Analyse. Eine Routine entscheidet jedes Mal, was erwähnenswert ist, und gibt dir eine andere Analyse. Das klingt klein, ist aber der Grund, warum man einer solchen Sache autonome Analysen zutrauen kann oder eben nicht.
Databox bietet 14 Tage gratis. Offene Fragen: Wie entscheidet die Routine, welche Insights wirklich erwähnenswert sind? Das fragt jemand im Thread und eine wirklich substanzielle Antwort darauf gibt es im Material nicht. Das ist der Punkt, an dem Vertrauen in automatisierte Analysen steht oder fällt.
Und dann der Kontrast am Ende des Tages: Nina von AntAlpha minus ein KI-Trading-Assistent, hinter dem ein börsennotiertes Unternehmen steht, AntAlpha NSDAQ Kürzel ANTA. Und hier ist die Kontrolle nicht nur Designentscheidung, sondern Überlebensfrage.
Die Ausgangsgeschichte des Bilders. Er handelt seit Jahren Krypto. Der anstrengende Teil war nie der Trade selbst, sondern alles davor: 10 offene Tabs, On-Chain-Flows hier, Smart-Money-Wallets dort, Makro, Sentiment und ein generischer Chatbot, der Dinge erfand, weil er keine Echtzeitdaten hatte. Und die KI-Agents, die das versprachen, wollten Custody seines Wallets oder liefen auf ihrem eigenen Token. Die eigenen Keys einem Bot zu geben, um ein paar Minuten zu sparen, erschien ihm nie die Mühe wert.
Deshalb lautet die Grundregel bei Nina: Nina hält niemals deine Gelder. Du signierst jede Transaktion auf deinem eigenen Wallet. Nina liest institutionelle Echtzeit-on-Chain-Daten und antwortet Conclusion First mit einem Chart statt einer Textwand. Wenn du handeln willst, entwirft sie den besten Routentrade, aber du signierst selbst.
Interessant ist die Selbstbeschränkung. Der Bilder sagt wörtlich, der Umfang sei beim Bauen immer enger geworden. Sie haben den Traum vom autonomen Do-Everything-Agent fallen gelassen und sich auf eine Sache konzentriert: die Analystin und Entwurferin zu sein, der man vertrauen kann. Konkret Smart Money Tracking, Markt- und Eventprädiktionen, Wallet-Sicherheitschecks, alles in einem Chat. Und jetzt auch US-Aktien neben Krypto. Dazu Sentinel, eine 24/7-Warnfunktion und MCP, um Ninas Daten in jeden AI-Client zu ziehen, den man bereits nutzt.
Die Community-Reaktion ist hier präzise. Eine Person sagt, Non-Custodial sei der Schlüssel und hofft, dass alle das sehen. Eine andere mag keine Trading-Bots, mag aber die Personalisierung und den Charakter der Figur. Die offenen Fragen aus dem Thread: Deckt die Marktanalyse nur US-Aktien ab oder kann man beliebige Regionen wählen? Und gibt es Pläne, auf Nicht-US-Märkte zu erweitern? Beides offen.
Was diesen Block zusammenfasst: Bei Datbox Routines delegierst du Analyse, aber die Daten bleiben in deinem System und du liest das Ergebnis. Bei Nina delegierst du Recherche und Trade-Vorbereitung, aber die Gelder bleiben bei dir. In beiden Fällen ist das Muster dasselbe. KI macht die Routinearbeit, der Mensch behält die letzte Kontrolle. Bei Nina bewusst so gestaltet, weil Trading-Bots mit Custody Keys berechtigtes Misstrauen wecken.
Und wenn wir den ganzen Tag überblicken, ist das eigentlich die eine Geschichte. Er an Code will dir die Kontrolle über die Agents selbst geben. PR Lens will dir die Kontrolle über das geben, was Agents produziert haben. Taki, Assist und Remind verlegen Kontrollflächen an den Bildschirmrand und halten Daten lokal. Clipnote, Scriptly und Bloop verwandeln Flüchtiges in Bleibendes. Und Routines und Nina automatisieren Routinearbeit, ohne dir die Schlüssel aus der Hand zu nehmen.
Aber in jedem einzelnen Fall sind die kritischen Fragen aus der Community unbeantwortet. Wie funktioniert geteiltes Wissen bei parallelen Agents? Wie zuverlässig sind Diagramme bei großen Repos? Wo genau läuft die Cloud-Lokal-Grenze? Wie sicher ist eine Clipboard-Historie wirklich? Gibt es Ablaufregeln für geteilte Links? Wie verlässlich sind automatisierte Insights?
Genau das ist der Stand. Eine ganze Welle von Tools, die alle an derselben Stelle ankommen. KI übernimmt Arbeit, aber die Verantwortung und die Kontrolle bleiben bei dir, ob du das nun willst oder nicht.
Danke fürs Zuhören. Hier war Lena Vogel.
Und Felix Hartmann. Wir hören uns morgen wieder mit dem nächsten Daily Brief. Bis dann.
Tschüss.